Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der wunderbare, einzigartige Jesper. Hallo.
Hallöchen.
Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid und ich hoffe, ihr habt die Ringfuchs-Stories schon gehört. Das ist die neue Ausgabe von Daniel, da hat er sich befasst mit dem Auspuff-Match. Unfassbar geile Ausgabe, muss ich sagen. Tolle Ausgabe, super gut gemacht. Mit Tom Gerhardt ist am Start, Alex Wright ebenfalls. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, gebt dem Ganzen mal einen Klick, hört mal rein. Herausragend konzipiert. Vielen, vielen Dank an Daniel, das war wieder ein absolutes Highlight und wir reden heute über auch ein paar Highlights oder vielleicht eher Lowlights. Denn wir waren in den letzten Wochen ja sehr, sehr positiv, haben viele positive Dinge beleuchtet und haben ja gleichzeitig aber gedacht, vielleicht müssen wir mal wieder zurückkommen zu dem, wo wir eigentlich eine Begeisterung theoretisch spüren könnten, aber es funktioniert nicht. Und deswegen haben wir uns jetzt mal die 2024er-Version vorgenommen von Wrestlern, bei denen es bei uns einfach nicht klickt. Also Wrestler, die eigentlich ins Schaufenster gestellt werden, bei denen man schon versteht, also objektiv versteht, warum die theoretisch cool sein könnten, warum die Company auf die baut. Und am Ende klappt's halt trotzdem bei einem persönlich nicht, Jesper. Da haben wir beide so ein paar Beispiele, aber du hast wahrscheinlich auch so das ein oder andere Vordringliche, was du gleich mal raushauen willst.
Ja, ich glaube, da gibt's ja bei jedem irgendwie eine Art von Beispiel, wo man sowas einfach auf persönlichem Level nicht klickt. Ich meine, Wrestling ist ja auch eine sehr individuelle Sache. Insofern glaube ich, da gar nicht so überraschend, dass da vielleicht auch die Meinungen bei manchen Leuten einfach tatsächlich auseinandergehen. Und bin mal gespannt, wen du so hast. Ich habe auf jeden Fall ein paar aufgeschrieben. Eigentlich einige in den Sinn gekommen tatsächlich. aber ich glaube auch ein paar überraschende.
Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit einem an. Und das ist ein Wrestler, der ja großartig auch in Mexiko durchgestartet ist, dann irgendwann zu Ring of Honor, unter anderem zu Ring of Honor gekommen ist und dort auch gleich den World Title gehalten hat, mittlerweile bei AEW im Schaufenster steht und ich kann mir nicht helfen. Ich kann nichts mit Rouge großartig, mit großartiger Begeisterung sehen. Ich sehe, dass es ein talentierter Wrestler ist. Der hat sogar eine Catchphrase, die eigentlich die Leute irgendwie catcht. Selbst die Theme ist eigentlich okay. Er ist wirklich ein astreiner Wrestler. Und selbst das Match gegen MJF vor ein paar Monaten, das war cool, das hat mir gut gefallen. Er hat einen super Continental Classic gehabt, wo man auch sagen muss, ja, konnte sich immer wieder ins Schaufenster stellen im letzten Jahr. Und trotzdem kommt bei mir nichts an. Es gibt kein Gefühl der Begeisterung. Es gibt kein Gefühl, dass ich sage, cool, der steht jetzt im Match. Das ist irgendwie für mich so eine Art Fremdkörper. Und ich kann nichts anderes außer eine dezente Langeweile bei ihm spüren.
Ja, das kann ich eigentlich exakt so unterschreiben. Also das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich Langeweile verspüre. Immer wenn er im Ring ist und so, finde ich das alles völlig fein und okay. Aber es ist einer von den Wrestlern, auf die ich mich einfach nie freue, wenn ich sie irgendwo auf einer Karte sehe oder dergleichen. Oder wenn ich weiß, dass sie ein Match haben. Weil einfach auch nichts mit ihm irgendwie in der Dramaturgie irgendwie eine Relevanz hat, was, glaube ich, das größte Problem bei mir mit ihm ist. Es passieren einfach nur ab und zu so ein paar Dinge um ihn herum. Man ist halt in keinster Form in irgendeiner Form, also irgendwie emotional investiert. Und wie gesagt, im Ring finde ich es alles immer völlig fein. Ja. Das ist alles total in Ordnung und da kannst du dir noch jederzeit ein lustiges Spaßmatch mit reinschmeißen oder One-on-One auch oder was weiß ich. Das passt immer alles, aber darüber hinaus fehlt es halt an allem eigentlich. Also ich könnte dir gerade aus dem Stegreif nicht mehr sagen, was er das letzte Jahr gemacht hat.
Gut, muss auch sagen, hat monatelang auch mal zwischenzeitlich nicht so viel gemacht. Ja. Und wie gesagt halt, ne, Continental Classic haben sie ihn reingeworfen, war völlig in Ordnung, gute Matches abgeliefert. Aber ich glaube, es hängt natürlich, und das muss man auch sagen, es hängt auch zum gewissen Teil natürlich daran, was du storyline-technisch mit ihm machst. Ne? Er wurde ja dann zwischenzeitlich auch in den so reinverwurstet in die Don Callis Family und dann weiß man aber auch nicht, ist er jetzt so wirklich dabei, ist er nicht so dabei. Na gut, zuletzt hat er dann auch Tag-Team-Matches mit Kyle Fletcher beispielsweise gehabt, den man übrigens ganz anders ins Schaufenster stellt, den man viel spannender macht. Und bei Rouge ist es halt vielleicht auch so immer wieder Ausfallzeit, dass du diese Stringenz nicht drin hast, aber ehrlich gesagt ist es auch so, dass ich nicht genau weiß, was er darstellen soll und in welche Richtung das geht. Finde ich den jetzt gut, finde ich den jetzt schlecht, ne? Auch bei gegen MJF beispielsweise. Ja, wer ist jetzt der Gute und wer ist der Schlechte? Ja, beziehungsweise, wer ist der Böse? An wem kann ich mich jetzt reiben? Es muss Rouge vielleicht auch mehr Kontrapunkte setzen. Also es sieht alles cool aus und es ist wirklich ein fähiger Wrestler, aber irgendwie ist es überhaupt nicht so, dass ich denke, der steht auf der Karte, da erwarte ich jetzt irgendwas, sondern ich weiß, das wird ein gutes Match. Aber es passiert, wie bei einigen, und wir werden noch ein paar andere Beispiele behandeln. Bei ihm ist es gerade irgendwie ärgerlich, weil ich glaube, der ist eigentlich schon im Saft, der ist noch wirklich ein Peak und der hat ja Leute auch mal begeistert. Es gibt ja Leute, die ihn bei Ring of Honor toll fanden. Und da habe ich auch schon nicht dazu gezählt. Also das ist wie ein roter Faden. Ich fand ihn auch bei Ring of Honor überhaupt nicht spannend. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass er damals Champion war. Das war aber trotzdem ja auch in einer anderen Phase. Und trotzdem ist es einfach so, dass der rote Faden bleibt. Es ist ein Wrestler, der mich irgendwie einfach nicht begeistern kann, obwohl er alle Tools hat.
Ja, das fasst es gut zusammen.
Es ist schwierig, liebe Leute, schreibt uns mal, ob ihr bei Rouge da genauso tickt. Wie gesagt, ein Teil des Rosters, des AEW-Rosters, bei dem ich es wie gesagt nachvollziehen kann, dass die dabei sind. Vielleicht hängt es auch viel mit der Story zusammen, aber schreibt uns mal. Und Jesper, wen hast du denn auf deinem Zettel?
Ja, du hast jetzt einen genommen, wo man sich irgendwie so ein bisschen fragt, warum klappt es eigentlich nicht. Ich habe einen, wo ich eher so verwirrt bin und mich frage, warum den alle anderen so geil finden. Ich habe den jetzt mal draufgenommen. Ich finde den jetzt gar nicht schlimm oder dergleichen. Ich verstehe bloß immer nicht, warum er so beliebt ist, wie er gerade ist. Und das ist bei mir LA Knight tatsächlich. Das ist einfach so aus dem Nichts auf einmal da gewesen, der Hype um den Typen. Ich kann mir auch grob erklären, wo es herkommt, das Micwork und so. Ich verstehe schon, warum einem das zusagen kann. Mir gefällt es halt einfach absolut gar nicht. Aber ist eine Geschmacksfrage natürlich, aber ich finde es schon sehr spannend, auf welche Höhen der das jetzt innerhalb von kürzester Zeit dann geschafft hat, obwohl ich finde, dass der eigentlich im weitesten Sinne immer genauso war, wie er jetzt gerade ist.
Ja.
Und auf einmal entschließen sich irgendwie alle dazu, das cool zu finden. Also ich finde das, wie gesagt, ich finde den überhaupt nicht schlimm. Der ist auch niemand, der mir auf der Karte jetzt wehtut oder dergleichen. Ich finde den Stick, den er fährt, nur absolut uninteressant und er berührt mich wirklich in keinster Art und Weise. Bin mir natürlich aber auch bewusst, dass das anderen damals zum Beispiel mit einem Zack Ryder, den ich wiederum sehr lustig fand, höchstwahrscheinlich genauso gegangen ist. Insofern ist so ein typisches Ding von, ja, das fällt jetzt einfach links oder rechts von meinem Geschmack dann runter. Aber bin einigermaßen irritiert über die plötzliche Popularität tatsächlich.
Ja, und die anhaltende Popularität auch, ne? Denn ja, es ist ja jetzt schon so, dass man ja ihm jetzt auch einen Titel gegeben hat und er einfach ja präsent ist in den Shows, gerade bei SmackDown halt sehr relevant. Und es ist schon so, dass ich das auch nicht nachvollziehen kann. Also mir gibt er halt wrestlerisch auch überhaupt gar nichts. Ich finde das alles so, das ist halt alles typisch mediocre. Das ist auch genau das, was man auch bei TNA damals bei ihm gesehen hat, beziehungsweise bei Impact. Alles in Ordnung, aber es ist ja gar nicht ein großer Wandel. Du sagst ja völlig zu Recht, der ist dann mit so einem leicht abgewandelten Gimmick dann zu NXT gekommen, da zur Popularität gekommen und dann jetzt im WWE-Hauptprogramm unterwegs. Und es ist halt derjenige, der halt eine sehr einfache Catchphrase hat. Das haben wir auch beispielsweise bei Bash in Berlin gehört, als sehr, sehr viele die ganze Zeit seine Catchphrase angestimmt haben, weil das natürlich auch so ein Ding ist, das ist genauso wie das What damals von Stone Cold Steve Austin, das bei jedem, also selbst bei Leuten, wo nicht viel hängen bleibt im Hirn, dann bleibt zumindest diese Catchphrase offenbar hängen, genauso auch dieses komische Yeet von Uso, das sind so Sachen, die einfach...
Das ist schon die nächste auf meiner Liste. Ja,
ja. Ja, können wir gleich drüber sprechen, ja, den ich tatsächlich auch in der erweiterten Liste dabei gehabt, aber es ist halt genau das, was du sagst. Ich finde, er fährt seinen Stiefel auf jeden Fall ordentlich, ich freue mich irgendwie auch für ihn, dass es klappt. Für mich ist es tatsächlich ein Wrestler, den ich halt ehrlich gesagt überhaupt nie vermissen würde, weil er für mich im Programm auch da fehlt eine gewisse Ernsthaftigkeit, die auch irgendwie dazu beiträgt, Stories für mich glaubwürdig zu erzählen. Also das muss ich sagen, das hat er für mich, LA Knight, irgendwie gar nicht. Also weil alles, was ich sehe, ist irgendwie auf einem gleichbleibenden Niveau, wo es nicht eine größere Intensitätsstufe gehen kann. Und wrestlerisch finde ich das halt alles mäßig. Aber das ist halt auch so ein Wrestler, wo ich sage, okay, ja, hat die WWE das Beste aus jemandem, muss man schon sagen, macht, aber es ist halt überhaupt nicht das, was ich als Wrestling-Fan überhaupt sehen will. Also da sind wir wirklich meilenweit wahrscheinlich beide davon entfernt, aber es ist schon interessant, wie lange er diesen Stick auch gut fahren kann.
Ja.
Interessant. Und das ist auch ein bisschen etwas, WWE hat ja sowieso einen eigenen Kosmos. Die WWE hat ja sowieso oftmals einen eigenen Kosmos an Wrestlern, die man von außen betrachtet. Ja, dann sagen wir, okay, ja, das muss man jetzt gar nicht so toll finden. Aber innerhalb dieses WWE-Kosmos, die ganz enge Crowd findet Wrestler ja sowieso total brutal geil. Manchmal, wo ich mir schon irgendwie im Kopf greife, ähnlich geht's mir bei Austin Theory, auch so ein Wrestler, bei dem ich nicht wirklich, ich sehe, was er kann und muss aber sagen, mir geht der Typ tierisch auf den Sack, aber nicht auf den Sack, dass ich sage, oh, jetzt hasse ich den oder so, sondern, oh, keine Ahnung, ich finde, es ist kein richtig guter Wrestler, das ist alles mäßig in Ordnung, aber es ist irgendwie, ich weiß, ich sehe schon objektiv, dass der Charisma hat, aber dass der teilweise dann so gebuckt wird, dass der, keine Ahnung, bei WrestleMania prominente Positionen hat. So dieses schnelle Pushen hängt vielleicht bei mir auch manchmal da zusammen, dass ich dann sage, okay, ich finde Leute dann noch uninteressanter. Und jetzt bei mir so ein typischer Cardfiller, wo ich mich auf gar nichts freue. Übrigens genauso auch so ein bisschen sein Tag-Team-Partner Grayson Waller. Das sind für mich so beide, die sehen auch irgendwie, eigentlich sind es unterschiedliche Personen, aber sehen auch irgendwie ähnlich aus. Ja, und ich hätte in der Dunkelheit wahrscheinlich Schwierigkeiten, die beiden auseinanderzuhalten. Und muss aber auch sagen, dass da regt sich bei mir gar nichts. Und das sind so typisch, das sind so für mich so typische WWE-Wrestler, die einfach da sind und irgendwie von irgendjemandem offenbar gemocht werden, weil sie irgendwie gewisse Grundanlagen haben, wo ich aber sage, das wird bei mir mit mir nie connecten.
Ja, das hätte witzigerweise Grayson Waller gesagt und die haben ja beide den gleichen Appeal, nämlich dass sie ein punchable Face haben.
Ja, so, das stimmt.
Das ist ja so ein bisschen der USP bei den beiden. Und wenn man dann sagt, dass man diese Wrestler nicht mag, sagen ganz viele immer, ja, dann klappt's ja offenbar. Und ich finde auch immer, ja, nee. Also ich habe wirklich, bei anderen Heels habe ich aktiv Spaß dran, die Kacke zu finden.
Das ist doch der Punkt.
Und es gibt einfach Leute, da würde ich einfach, also da freue ich mich auch dann nicht, wenn der live dann irgendwie auf die Fresse kriegt oder dergleichen. Das ist einfach alles egal. So.
Das stimmt auch, dieses, dann funktioniert's ja als Quatsch. Weil, wenn ich mir WWE-Cards gerade angucke, gerade Pay-Per-View-Cards, wo es irgendwie 5 Matches gibt, dann würde ich mich aktiv ärgern, wenn in Austin Theory und Grayson Waller auf dieser Card steht und ich dagegen nicht jemanden habe, bei dem ich, den ich wirklich hasse oder den ich wirklich scheiße finde, aber Emotionen ausschütten kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist ja das Ding. Ja. Also dann würde ich sie aktiv scheiße finden, dass die auf der Card sind. Und dann funktioniert es halt eben nicht, weil ich niemals Geld dafür bezahlen würde, dass der irgendwie aufs Maul bekommt. Es gibt aber Leute, da freue ich mich, wenn ich weiß, ja, du kriegst jetzt gleich mal eins aufs Maul und das ist gut. Und das ist halt genau der Punkt. Und das ist halt bei den beiden nicht der Fall.
Ja. Das würde ich exakt so unterschreiben. Ich hatte die beiden tatsächlich auch erst drauf und dann waren sie mir, fand ich so irrelevant, dass ich sie wieder runtergenommen habe tatsächlich, aber generell sehe ich es genau wie du und sind auch zwei, wo ich da denke, das geht auch genauso gut ohne, um ehrlich zu sein.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wen hast du noch?
Ich habe noch, ich überlege gerade, welche Eskalationsstufe ich hier gerade von der Liste nehme, um ehrlich zu sein. Ich nehme mal einen, der, glaube ich, ein bisschen wilder ist, weil ich den auch objektiv tatsächlich einfach sehr, sehr gut finde. Und das jetzt aber wirklich zu unserer Ursprungsfrage zurückkommt, wo ich einfach nur sage, wo ich eigentlich sage, da fehlt es eigentlich an wirklich wenig, aber ich habe einfach keinen Connect. Und das ist Christopher Daniels gewesen die längste Zeit. Also bevor jetzt hier die Mistgabeln rausgeholt werden, ich finde Christopher Daniels ist ein ganz, 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 ganz toller Wrestler. Vom handwerklich richtig, richtig toll. Er wirkt auch menschlich in Ordnung. Er scheint ja auch wirklich eine Figur zu sein, die Backstage ein hohes Ansehen genießt. Der hat, ich glaube, einen riesigen Haufen von Wrestlern aktiv besser gemacht die ganze Zeit. Und trotzdem, der hat so eine komische Art zu wresteln. Ich habe die immer als zugeschliffen bezeichnet. Die mich irgendwie rauswirft. Also bei mir sieht Christopher Daniels wrestelt so wie andere turnen und ich meine das gar nicht in dem abfälligen, oh, der macht Flips, der turnt ja nur, gedönt, sondern wirklich im Sinne von, das sieht alles so geschliffen und so perfekt und so rund aus und auch jedes Mal deswegen so gleich, dass ich das fast ein bisschen synthetisch finde, wie der catcht irgendwie. Ich kann das ganz schwer erklären, aber ein Stück weit ist es zu perfekt. Das geht bei der Best Moonsault ever los, das geht aber auch bei allem anderen im Ring los und bei seiner unfassbar guten Körperhaltung, die er auch hat. Es macht das einfach so sehr, so gut, dass es aussieht wie Ballett auf eine komische Art und Weise. Und das hat mich bei Christopher Daniels, so cool ich den früher fand und so sehr ich mich auch über das Moveset und dergleichen oft gefreut habe, hat mich das irgendwann dazu gebracht, dass ich sehr früh auch schon zu Ring of Honor Zeiten in diesen Matches emotional überhaupt nicht drin war, weil irgendwie, ich will nicht sagen, dass er für mich Wrestling fake aussehen lässt, das ist zu hart gesagt, aber irgendwie ist Suspension of Disbelief geht ein bisschen weg, wenn er im Ring steht bei mir einfach. Und das hat sich auch bei TNA tatsächlich fortgesetzt weitestgehend, obwohl der natürlich von den Ringfähigkeiten weitestgehend über jeden Zweifel erhaben ist.
Ich bin ganz ehrlich, ich kann es absolut nachvollziehen. Also ich finde, Christopher Daniels ist so für mich der größte Disconnect von Personen, die ich eigentlich cool finde. Und dann machst du das Fernsehen an und du weißt, dass da was völlig Ordentliches bei rumkommt. Und da fehlt mir so ein bisschen die Edginess. Also das ist so, keine Ahnung, ich weiß, dass beim Christopher Daniels Match ist safe in Ordnung. Das ist safe in Ordnung, da passiert alles. Niemandem geht's danach wirklich schlecht, ja. Jeder hat irgendwie eine ordentliche Performance abgeliefert. Aber ich habe damals schon, und auch ehrlich gesagt zu Zeiten, als der auch mal in Deutschland war, Da habe ich mich tierisch drauf gefreut, dass Christopher Daniels ankommt, weil ich das Gimmick grundsätzlich auch irgendwie cool fand. Und der Typ hat ja was ausgestrahlt, aber es war genau so, wie du beschreibst. Es war irgendwie ein bisschen synthetisch, ja. Es war Wrestling, wie man es dann auf dem Computer produzieren würde. Alles ordentlich, alles astrein, aber es fehlt so diese Edginess, es fehlt so diese Übersprungsmöglichkeit von dem Ring auf den Fan. Das ist bei mir, hat bei mir nie funktioniert. Und du sprichst TNA an. TNA, da war er einer der absoluten Säulen. Und wenn wir irgendwann mal eine TNA-Folge machen, dann werden wir ihn auch positiv darin erwähnen, weil er auch für andere Wrestler, glaube ich, sehr, sehr wichtig war. Und wie du sagst, Backstage auch bei TNA beziehungsweise bei AEW sehr, sehr wichtig. Alles. Alles total cool und da freue ich mich und finde es auch gut, dass er einen guten Spot gefunden hat. Aber im Ring ist es tatsächlich immer so gewesen, dass ich immer Christopher Daniels richtig geil finden wollte, weil er hat ja zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen ein edgyes Gimmick gehabt. Aber im Ring war es alles das Synthetische, war es alles das, jo, es ist zu perfekt, dass ich wirklich einen Anknüpfungspunkt finden kann. Und dementsprechend kann ich das absolut nachvollziehen. Und das ist aber genauso ein Punkt, weswegen wir diesen Podcast hier machen, weil wir ja sagen, da ist objektiv alles da. Das ist ein guter Wrestler, der kann auch sogar im Mikrofon unterwegs sein. Es ist alles da, es sind alle Tools verfügbar und trotzdem catcht die Person uns nicht. Und liebe Leute, wenn ihr einen Grund wisst.
Ich wollte gerade sagen, die Frage können wir mal weitergeben. Vielleicht sagen ja auch viele, also keine Ahnung, ich habe gerade überlegt, wie würde ich das als Kritik verpacken? Wenn ich jetzt mit Christopher Daniels in einem Raum wäre und der nach meiner völlig unsolicited Wrestling Opinion fragen würde, die gar keinen Grund für hat, dass er das von mir wissen möchte. Und ich sagen möchte und ich ihm erklären muss, warum er für mich individuell, Ausrufezeichen in Klammern, nicht funktioniert. Ich glaube, ich hätte ja gesagt, ein richtig geiler Wrestler wrestelt, also wenn ich den jetzt aus beiden Perspektiven, aus der handwerklichen und aus der Zuschauerperspektive angucke, dann ist der ja so gut, wenn er so wrestlen kann, dass er das am besten Fall 40 Jahre lang machen kann und sich nicht jeden Abend das Kreuzband reißt oder die Schulter auskugelt, weil er sich zu Tode workt. Und gleichermaßen mir möglichst oft das Gefühl geben kann, dass es um was geht. So, um den ersten Punkt müssen wir überhaupt nicht sprechen. Christopher Daniels sieht noch top aus. Ich glaube, der ist auch nicht so im Arsch wie andere. Gerade gemessen daran, wie viel der gecatcht hat, vermutlich ein kleines Wunder, aber eben auch ein Testament für seine Qualität, die er im Ring hat.
Absolut.
Und die sich ja erworkt. Aber dann könnte ich natürlich sagen, bei Punkt 2 mangelt es vielleicht ein bisschen, weil ehrlicherweise hat das vielleicht auch ein bisschen durchgeschlagen, dass du halt immer das gemacht hast, was halt für dich gut funktioniert hat. So. Und das ist good for you, aber vielleicht nicht das, was ich in dem Moment gesehen habe, was es gebraucht hat, nämlich reinzuholen. Aber ich bin wirklich gespannt auf Zuschauermeinung, weil ich glaube, es ist jetzt keine völlig unpopuläre Meinung, die ich da gerade gesagt habe. Ich glaube, es geht einigen so ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob das vorherrschende Meinung ist, glaube ich eher nicht. Aber ich glaube schon, dass es auch einen Grund hat, warum Christopher Daniels eben ein Stück weit da hängen geblieben ist, wo er ist. Aber ich bin wirklich auf die Meinung gespannt von den Zuhörern. Wirklich.
Auf jeden Fall.
Schreibt's in den Discord.
Ja, definitiv. Schreibt es uns wirklich bei Discord. Es kann auch sein, dass ihr das komplett anders seht. Vielleicht haben wir auch so ein Missing Piece irgendwie nicht gesehen all die Jahre. Das ist absolut möglich. Und wie gesagt, niemand kritisiert seine Qualität. Das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Es geht nur um den Connect. Und der Connect ist bei uns nicht so da. Ich erinnere mich beispielsweise jetzt auch nochmal, musste nochmal nachgucken, ob er wirklich auch dabei war. Aber jetzt erinnere dich, als wir mit Joe 2017 beim Grand Slam Wrestling in Berlin waren, in der Zitadelle in Spandau, da war der auch da und hat halt irgendwie 10 Minuten gegen Tarkan Aslan gecatcht. Und du denkst so, oh, okay, aber denkst du, mir ist irgendwas davon hängen geblieben von diesem Match, ne?
Ja.
Gar nichts. Ich wusste, hab extra nochmal nachgeguckt, ob er wirklich da war. Aber es ist so, normalerweise irgendwie damals auch schon immer noch ein Riesenstar. Und irgendwie denkst du, okay, aber wo ist dann dieser Rest so, ne? Und hey, es hätte vielleicht gut laufen können, er war bei der WCW, in der Endzeit der WCW eigentlich für einen größeren Engel geplant, das hat dann irgendwann nicht funktioniert. Wie gesagt, er hat eine super Karriere dann woanders auch gehabt, bei Ring of Honor ein wichtiger Bestandteil, bei TNA ein wichtiger Bestandteil, jetzt Backstage bei AEW, alles cool. Aber irgendwie so der letzte Grip, der uns irgendwie emotional catcht, der hat einfach gefehlt. Aber
ja, das ist so.
Wir gucken mal. Vielleicht habt ihr andere Sachen, die ihr anbringen wollt, damit ihr sagt, nee, da habt ihr was verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bei einem anderen Wrestler, und das ist jetzt so, ich sag mal mittlere Kategorie, ich habe noch so eine Eskalationsstufe, die kommt nachher noch. Mittlere Kategorie, ein Wrestler, bei dem ich schon auf jeden Fall nachvollziehen kann, dass er einige Leute gerade emotionalisiert, er ist unfassbar schnell, er ist eine gewaltige Erscheinung, ist ein ordentlich massiger Typ, der kann sogar auch okay reden und trotzdem langweilt mich alles, wenn ich ihn sehe. Und vielleicht ärgert mich dann ein Stück weit auch schon fast der Hype, der um ihn immer herumkurst, weil ich nicht verstehe, warum es diesen Hype so gibt. Und Es ist tatsächlich Bron Breakker. Also ich sehe Bron Breakker im Ring und der catcht immer ordentlich. Der macht super Matches gegen Sami Zayn. Der hat auch bei logischerweise bei NXT echt gut performt als World Champion. Da waren auch super Partien dabei gegen Ilya Dragunov da beispielsweise. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so schwer, gegen Ilya Dragunov gute Matches zu wrestlen, aber kann man auch irgendwie drüber sprechen. Also er ist sogar ein relativ crisper Wrestler. Und trotzdem, es will mich nicht jucken. Wenn ich das lese, dann denke ich, oh Gott, können wir das Match überspringen?
Ja, das Ding ist, zwei Gedanken. Ich habe ihn auch auf meiner Liste stehen. Ich habe auch ein bisschen damit gestruggelt, das zu beschreiben, warum das so ist. Das Ding ist ja, er hat es nicht im Namen, aber jetzt weiß ja jeder, dass er der Steiner-Sohn ist.
Und ja, aber ich finde es auch scheiße, dass es nicht drinsteht, ehrlich gesagt.
Ja, das hätten wir außen vor, aber Das weiß ja jeder. Es wurde ja auch gesagt und insinuiert und das weiß ja jeder. So, er sieht ja auch einfach zu sehr danach aus, dass man da nicht die ganze Zeit dran denkt. Um nochmal auf Christopher Daniels zurückzukommen oder beziehungsweise es wieder mit einfließen zu lassen. Scott Steiner war in seiner Frühzeit nicht der geilste Wrestler der Welt, weil er der sicherste Wrestler der Welt gewesen ist, um es mal freundlich auszudrücken, ja? Also der Appeal war schon, dass da jederzeit hätte jemand im Ring sterben können, was objektiv aus Arbeitnehmersicht eine beschissene Sache ist, aber als Zuschauer relativ unterhaltsam gewesen ist damals.
So. Super. Und gut.
Bron Breakker ist vermutlich bereits jetzt ein sicherer Worker als sowohl sein Vater als auch Scott Steiner das jemals gewesen sind. Aber er wirkt eben im Vergleich auch sehr geschliffen und ich finde, ihm fehlt ein ganz klein wenig. Das ist teilweise da. Ich glaube, er hat sich ein bisschen abtrainiert. Mhm. Kann man auch wieder reaktivieren. Aber es fehlt so ein bisschen der Biss im Wrestling einfach gerade. Und das fällt bei ihm noch viel krasser auf als bei allen anderen, weil du denkst, du siehst doch so aus, wie du aussiehst. Du hast doch die Moves, die du hast. Warum knallt das nicht so, wie es soll?
Ja!
Und da fehlt so ein bisschen das Gift. Das kann man aber schnell reaktivieren und das ist auch in Ordnung, weil der ist ja gerade auch in der Lernphase und der soll jetzt vermutlich auch gerade erstmal einfach alles klassisch richtig machen. Ich bin mir sicher, das kann der reaktivieren irgendwann. Aber mir geht's mir so wie dir. Es sieht auch ein bisschen abgespult alles aus. Aber ja. Bin mal gespannt, ob das nochmal wieder kommt. Ich gehe aber davon aus.
Aber das finde ich ganz spannend. Vielleicht ist das ein guter Punkt. Vielleicht muss ich da einfach noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und wirklich ein bisschen warten, weil er ist jetzt natürlich erst am Anfang dieses WWE-Hauptroster-Runs. Ne? Das ist noch relativ jung. Wie gesagt, jetzt um Intercontinental Title da auch großartig unterwegs gewesen zuletzt. Ist auch alles cool. Und das macht er auch echt in Ordnung. Also wie gesagt, ich kann da nichts sagen. Und ich freue mich auch, wenn er da Erfolg hat. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist oder so. Aber momentan gibt er mir einfach noch echt viel zu wenig. Und ich merke dann immer so die Einzelsequenzen. Wenn dann, oh, guck mal, welche Geschwindigkeit er hat. Und dann sehe ich dann so einzelne Clips, wo gezeigt wird, oh, guck mal, wie schnell der ist. Ja, alles gut und schön. Aber irgendwie, keine Ahnung, jedes Match von ihm langweilt mich. Da will ich irgendwie, keine Ahnung, erstmal irgendwie Popcorn holen oder mir ein Wasser holen oder irgend sowas. Also es zieht mich nicht rein. Das ist auf jeden Fall für mich auf jeden Fall überhaupt kein Draw aktuell. Und natürlich, das kann wirklich genau das sein, wenn sein Charakter auch ein bisschen edgier ist und vielleicht es irgendwann auch dahin geht, dass er dann nochmal ein bisschen anderen Wrestling-Stil hat, dass sich das entwickeln kann. Aber du sagst ja, er ist ja gerade in der Midcard und soll vielleicht erstmal vieles richtig machen. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen Geduld haben und mich zurücknehmen. Also insofern, Jasper, gut, dass du es sagst.
Ja. Siehst du mal, hast du was gelernt.
Auf jeden Fall. Ich bin ja auch hier, um zu lernen, Jasper. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wer bei dir als nächstes da steht.
Ja, ich bin wieder bei der Eskalationsstufe am Gucken, aber ich nehme noch mal was aus der Mitte. Und einen, wo ich selber so ein bisschen eher über mich selber gestolpert bin, weil ich den eigentlich mal sehr, sehr gut fand und das irgendwie mich in den letzten Jahren ein bisschen verlassen hat. Und das ist Dean Malenko tatsächlich irgendwie.
Ah, okay, ja.
Bin ich spannend. Das Ding ist jetzt ja, Dean Malenko wird jetzt nicht von allen super krass gemocht, aber Dean Malenko ist ja schon so ein kleiner Kritikerliebling und ich habe die Einschätzung, die damals von den meisten, die ihn so geliebt haben, gesagt worden ist, sehr geteilt, dass er einfach ein sehr toller Wrestler ist und sehr tolle Geschichten im Ring tatsächlich auch erzählt. Und der letzte Part, also vielleicht habe ich in der letzten Zeit die falschen Dean Malenkos Matches geguckt, aber ich habe mir dann irgendwann bin ich dran hängen geblieben und habe echt nochmal Match nach Match nach Match geguckt, weil ich dachte, das muss doch irgendwie anders erinnern. Also ehrlich gesagt, wrestelt er einfach nur Matten-Spot-Matches. So kommt es mir zumindest vor. Also in den meisten Matches, da wird das einfach nur wild nacheinander abgespult, diese ganzen Bodenspots, die alle total cool und crisp aussehen. Alles fein und gut, ja. Aber es fehlt irgendwie so die logische Herleitung, wo das Ganze hingehen soll. Das liegt natürlich teilweise auch daran, wo das im TV dann platziert gewesen ist bei den jeweiligen Promotions. Aber das ist nie, da ist nicht so der krasse Biss bei, da ist nicht so die logische Herangehensweise im Match teilweise mit bei, das hadert dann hier und da teilweise auch. Ich weiß nicht, aber vielleicht irgendwann auch bei WCW, da ist natürlich der Großteil des Inputs, den man in schöner Qualität findet, auch noch her. Aber ob er da irgendwann einfach die Motivation verloren hat, weil er eben einfach nichts, was er gemacht hat, irgendwie noch eine Bewandtnis hatte, um es ganz blöd zu sagen. Aber ja, irgendwie ist das nicht so kohärent und selbstverständlich und gut im Ring und steht nicht so gut für sich, was zum Beispiel William Regal gemacht hat, wie man sich das im Kopf, wie das mir zumindest im Kopf war. Vielleicht habe ich ihn auch einfach überhöht im Laufe der Zeit, aber früher hätte ich gesagt, da ist er auf dem Level von dem William Regal und dergleichen. Und inzwischen würde ich das nicht mehr so sehen.
Mhm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, Dean Malenko ist auch ein Faszinosum dieser Zeit, denn er hat ja wirklich outperformed, natürlich in der WCW, das muss man sagen. Ne? Da war er absoluter Standout und war dann auch derjenige, bei dem man irgendwie merkwürdigerweise fast emotional fast dabei war. Also ich habe diese Matches ja dann damals fast in Realtime irgendwie gesehen, als ich dann freitagabends TNT angemacht habe, den englischen Sender, und mir dann Nitro und so angeguckt habe. Als ich da bei meinen Großeltern war, weiß ich noch, es war regelmäßig Sat-Fernsehen gehabt. Ein Traum. Und das war schon cool. Ich sehe aber die Matches in Retrospektive und da ist irgendwie auch viel nicht mehr so richtig, also ich habe fast das Gefühl gehabt, dass damals irgendwie weniger davon da war und dass du mehr wertgeschätzt hast von Fragmenten eines Matches, die dir jetzt alltäglich vorkommen, weil ich bin auch schon auf dem Niveau, dass ich sagen muss, was wir heute auch vielerlei, auch selbst im Indie-Bereich dargeboten bekommen, steht beispielsweise dem, was ein Dean Malenko gemacht hat, in nichts nach. Also das muss ich schon sagen. Also ich, ne, also keine Ahnung, Daniel Maccabee ist ehrlich gesagt ein bisschen da, also finde ich jetzt beispielsweise fast vergleichbar mit Dean Malenko. Auch kein Charisma-Monster und macht jedes Match aber sehr noch sinnvoller tatsächlich. Und er freut mich eigentlich noch mehr im Ring. Und das ist, also das ist eigentlich, sind immer ein paar Prozent mehr als das, was Dean Malenko gemacht hat. Und beide sind trotzdem fähige Wrestler. Aber ich will nur sagen, also ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich kenne dieses Gefühl, was du hast. Und irgendwie ist merkwürdigerweise bei Dean Malenko nicht alles so wirklich gut gealtert.
Ja, das kann man, glaube ich, gut zusammenfassen. Aber dann dein nächster.
Es ist trotzdem, also diese Personal lässt mich auch nicht so los. Vielleicht müssen wir uns irgendwann nochmal Dean Malenko genauer angucken, weil es ist schon spannend. Also sorry, ich gehe gleich zum nächsten, aber ich finde das schon mega spektakulär. Und das hat ehrlich gesagt die WWE ja auch in der Endphase dann schon gemerkt. Sie hatten ihn ja erst als Teil der Radicals reinkommen lassen und dann hat er ja sein eigenes James-Bond-artiges Gimmick gehabt, wo er dann auch im Endeffekt nur um den Light-Heavyweight-Title herumgetanzt ist, bevor es dann Schluss war. Also irgendwie, auch da hat man wahrscheinlich gemerkt, dass dann auch so die letzten paar Charakterprozent angefehlt haben, die auch wirklich die Leute an ihn binden. Und ich glaube, das ist ein Thema. Und dementsprechend die Vielschichtigkeit von Dean Malenko werden wir uns irgendwann nochmal genauer angucken. Was wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal angucken müssen, ist ein nächster Wrestler, bei dem ich sehr gespannt bin auf deine Meinung. Denn du hast ihn gesehen Mitte des Jahres. Es ist Jeff Cobb. Ich finde, Jeff Cobb ist ein stabiler Typ. Der ist sogar, das ist so ein massiver, der ist sogar charismatisch, habe ich das Gefühl. Wenn ich dem ins Gesicht gucke, dann, ja, dann denke ich, könnte man schon irgendwie auch ein bisschen Angst haben. Der ist wrestlerisch einwandfrei. Der hat eigentlich fast nie schlechte Matches. Ich bin sogar ein Fan davon, dass er irgendwie auch gar keinen Bock hat, zur WWE zu gehen, auch nicht zu AEW. Der sagt, er mag seinen Japan-Stick und er ist da gern unterwegs und so weiter und so fort. Aber ich bin charakterlich und irgendwie bei seinen Matches nie invested, obwohl ich weiß, dass die gut sind. Aber vielleicht ist das Problem auch, dass ich weiß, dass die gut sind. Und dann passiert immer eine Gleichförmigkeit. Jeff Cobb ist irgendwie für mich ein Mysterium. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen ein Mysterium der Gleichmütigkeit.
Ja, ich stimme dem generell zu. Ich weiß allerdings bei ihm öfters nicht, ob das an ihm als Wrestler liegt oder vielleicht auch einfach an ihm, wo er positioniert ist, auf Cards und dergleichen, weil ich habe Jeff Cobb noch nie irgendwo gesehen, wo eine Promotion wirklich Aktien in ihm hatte. Also ja, er hat seinen festen Stick bei New Japan. Da ist er ja auch, steht da ja auch fest in Lohn und Brot und das läuft ja auch alles für ihn und gut, aber da ist ja auch, sage ich mal, der Weg nach oben sehr klar begrenzt, ja? Also da geht's ja, das ist ja nicht so, als würde da jetzt noch zum Main Eventer werden irgendwann mal. Das ist ja einfach nicht der Fall. So, und dann ist, siehst du ihn halt irgendwie als Fly-In, wo aber auch jeder weiß, den kriegst du irgendwie alle 3-4 Monate mal. Ich meine, die WXW hat ihn noch mal eine Weile öfters. Das ist vermutlich auch der beste Run, den ich von ihm gesehen habe, so. Aber auch da halt immer mit großen Pausen zwischen. Du weißt, der ist dann wieder weg. Und so geht's ja eigentlich überall so. Und der ist ja nie irgendwo mal länger gewesen, wo man irgendwie mal sagen könnte, ich drück dem die Daumen dabei, jetzt hier irgendwas zu erreichen. Was soll er erreichen? Er ist ja nirgendwo irgendwo sonderlich lange, wo man ihn sieht. Und bei New Japan ist er halt einfach ein Teil von diesem United Empire Gedöns und das war's dann halt irgendwie. Und ja, darum, weiß ich nicht. Ich finde, das liegt einfach auch daran. Es gibt halt irgendwie nie was Spannendes um ihn herum erzählt und ja, dann weiß ich auch nicht, wie man sich da reinfuchsen soll als Fan.
Ja, ja. Und das, ja, vielleicht hängt's auch damit zusammen, bin ich fies, aber irgendwie hat er so gefühlt schon seine bessere Zeit gehabt mit einer Maske, ne? Also als Monster Matanza, Cueto bei Lucha Underground, da hat das irgendwie schon, keine Ahnung, es hat irgendwie schon einen anderen Stick gehabt, oder? Also fandst du nicht, ich meine, du warst ja durchaus Aficionado von Lucha Underground zwischenzeitlich. Hat er dich da nicht ein bisschen anders gecatcht?
Natürlich, das war, ja, vermutlich war das seine beste Zeit, aber das war natürlich super spannend und cool. Also das hat total gut geklappt, auf jeden Fall.
Ja.
Das schon, aber das ist ja genau das. Da hat man einen festen Plan für ihn gehabt und da so eine Protected-Rolle kriegt er natürlich nirgendwo sonst, wo er da rauskommt und einfach nur Leute umbringt. Ja, das ist ja schon sehr eigen gewesen. Aber total, also hat super gut geklappt. Aber das ist so eine Sache, die kannst du auch woanders reproduzieren, rein theoretisch, wenn jemand Bock hat, ihm halt irgendwie den Ball in die Hand zu drücken. Aber Gott, er ist jetzt halt 42 auch, richtig, ne? Also das richtig. Ist jetzt auch niemand mehr, wo jemand irgendwie noch große Aktien reinpackt, vermutlich irgendwie zum ersten Mal im Ausland.
Nee, und ich meine, am Ende ist er auch damit zufrieden, ne? Das ist auch alles okay. Und ich glaube, New Japan ist auch echt froh, dass sie so einen Wrestler haben, bei dem sie sicher sind. Da läuft alles, das sind immer ordentliche Matches, den kann ich irgendwo reinwerfen. Der ist ja in der letzten Zeit sau oft in diesen Multi-Man-Tag-Matches unterwegs. Und das, ja, wie gesagt, als Teil des United Empire, du hast ja gerade gesagt, das ist auch alles in Ordnung, es funktioniert auch alles. Aber es ist halt, hat halt wenig Ausschläge nach oben. Und deswegen ist es, bei ihm ist es so, ich sehe ihn auf der Karte und denke dann, so, und dann sehe ich aber, bin ich im Match und dann denke ich, oh, weißt du, also es ist genau so, also ich habe schon dieses kleine, und dann bin ich wieder, oh, das ist irgendwie wieder egal und das ist irgendwie schade, weil normalerweise würde ich denken, ah ja, cool, Jeff Cobb, aber es will bei mir nicht klicken, ja. Aber gut. Das
nee, verstehe ich hundertprozentig, ja.
Ist jetzt auch nur so eine kleine Anekdote, die ich in die Mitte dieser Show hier packen wollte, bevor ich gleich nochmal die ganz großen auspacke. Ich habe dafür auch übrigens extra Sammy Guevara nicht genannt, weil Sammy Guevara für mich auch irgendwie so, ich kann ja gar nichts, ich bin da jetzt gar nichts dran und versuch's auch immer wieder, aber das ist mir noch zu, ich sag mal, noch zu klein, ja, vielleicht hätte man den auch ja. Nennen können, aber jetzt, bei wen hast du denn noch?
Ich habe tatsächlich gerade, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen auf dem Mittelweg nach ganz oben. Ich nenne noch mal zwei, wo sich meine Meinung inzwischen geändert hat. Die packe ich auch zusammen, weil ehrlich gesagt ist bei beiden die exakt gleiche Begründung. Und ich nenne sie einfach jetzt mal direkt vorne weg. Und das sind AJ Styles und Will Ospreay. Absolut nicht mehr heute, beziehungsweise bei AJ Styles macht ja nicht mehr so wirklich was Relevantes jetzt inzwischen. Darum sag jetzt mal AJ Styles Main Event oder großen Run in der WWE, ja? Sondern sagen wir mal den Frührun bei TNA und bei Will Ospreay so der Mid-Run bei New Japan, als ihn auch schon richtig viele cool fanden. Bei beiden die gleiche Entwicklung gehabt. Ich finde, also bei AJ Styles, ich finde, der hat relativ viele offensichtliche Schwächen damals gehabt. Der hat keine gute Mimik gehabt, der war am Mikrofon nicht gut. Im Ring war der natürlich immer top, aber auch hier so ein bisschen Christopher Daniels-Syndrom, dass er ein bisschen zu sehr geschliffen war, ja, tatsächlich, finde ich irgendwie auch. Gleiches Ding bei Will Ospreay. Bei Will Ospreay hatte ich immer das Gefühl, der catcht sehr doll für mich und nicht für das, was da im Ring passiert, so die ganze Zeit. Und ich finde, das hat sich bei beiden witzigerweise relativ schlagartig geändert, als sie diesen Heavyweight-Einschlag genommen haben und sie auch gemerkt haben, okay, so geht das hier vermutlich im Ring dann auch nicht weiter. Ich muss ja was ändern, damit das auch für meine Bosse und alle zusammenpasst. Und ich finde, durch diesen Heavyweight-Einschlag sind die beide zu unfassbar viel besseren Wrestlern geworden, tatsächlich. Wo es im Ring viel, viel ernster aussieht, wo das, was sie im Ring machen, vom Flying Forearm bis zu allem Rumgeflippe, was Will Ospreay macht, und auch den Hidden Blades und dergleichen, was weiß ich nicht alles, was davor alles so ein bisschen meh war, hat jetzt auf einmal sprichwörtlich an Gewicht gewonnen. Ich meine jetzt aber gar nicht den Wumms unbedingt dahinter, sondern es ist einfach alles in der Dramaturgie besser eingebettet. Es sieht vielleicht nicht mehr alles immer hundertprozentig so rund und akrobatisch aus, aber es sieht eben aus, als würde es wehtun. Und ich finde, da haben die einfach beide total dran gewonnen und sind einfach zu besseren Catchern geworden, aber auf der Hälfte der Karriere habe ich bei beiden gesagt, so, weiß ich nicht, irgendwie zweifelsohne gut, was die da machen, aber es lässt mich halt kalt und das hat sich halt gedreht.
Also ich finde das total geiles Beispiel. Gerade, also bei Will Ospreay war ich irgendwie immer fast ein bisschen positiver, muss ich sagen. Ja, da bin ich sowieso wahrscheinlich in unserer Gruppe einer der größeren Fanboys, die sich da begeistern lassen, kann das aber die Argumentationskette auch sehr gut nachvollziehen, die du gerade gebracht hast. Ich muss sagen, bei AJ Styles fühle ich das komplett. Und das war mir auch ja fast zu perfekt, aber von TNA kommend und ehrlich gesagt, wie sein WWE-Run, auch sein, selbst ehrlich gesagt, seine späten jetzt WWE-Runs, ich finde das alles, das hat irgendwie Hand und Fuß. Ich finde sogar die Match-Serie, die er jetzt zum Beispiel hatte, irgendwie auch mit Cody Rhodes, das hat mir alles irgendwie gut gefallen. I take it. Ich nehm's. Es ist gar kein Problem. Ich bin Fan. Ich freue mich auch irgendwie, wie der das irgendwie aufsaugt. Natürlich, ey, normalerweise könntest du sagen, okay, AJ, ne, jetzt hast du irgendwie einen gefärbten schwarzen Bart, ne. Ist auch ein bisschen zu viel. Jetzt machst du einen auf Hulkster oder sowas, ne. Aber irgendwie im Ring finde ich das irgendwie alles irgendwie gut. Und du sagst, es ist so fast ein bisschen edgier. Und ich will nicht sagen, ich habe meinen Frieden gemacht, weil das wäre zu wenig. Ich bin damals auch, also sogar echt auch ausgemerkt, als der beim Rumble debütiert ist. Und dann war dann irgendwie so eine lange Phase, auch eine Anpassungsphase, wo vieles irgendwie ganz cool war, aber nicht so hundertprozentig gepasst hat. Und ich finde, er ist jetzt für sich total gut angekommen, ist zu Recht einer der größten Wrestler, auch wenn man es im Gesamtkontext sieht. Ich freue mich, dass AJ Styles so eine coole Karriere hat. Und er ist ein Wrestler, der würde mich jedes Mal, wenn es in der richtigen Story ist, richtig verpackt ist, würde mich jucken und ich würde mich jedes Mal jetzt auch noch auf ein AJ Styles Match freuen. Und das ist tatsächlich etwas, was du so weit in der Karriere hast, was nicht selbstverständlich ist. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor. Weil das ist echt so ein Wrestler, wo ich sage, krass, dass er es schafft, mich in diesem Alter, in der Zeit 2024 noch irgendwie zu begeistern. Und da hat er was richtig gemacht.
Ja, das fasst das gut zusammen.
Also ich habe mir noch einen Namen stehen, den, ich sag mal so, den hebe ich mir für 2025 auf. Ja.
Hey, tau raus.
Es ist fies, ehrlich gesagt. Eigentlich ist es fies, aber ich bin mal, genau, sagen wir mal, wahrscheinlich siehst du es anders, aber ich muss echt sagen, es ist immer so ein Wrestler, bei dem du es willst, ne? Bei dem will ich, dass es erfolgreich und geil ist, so, ne? Und auch wenn wir drüber sprechen und auch wenn wir darüber sprechen, wie er bei AEW unterwegs ist. Aber ehrlich gesagt, ist mir alles irgendwie, diese Gleichmütigkeit, die ich mittlerweile bei Malakai Black verspüre, die
auf der Liste stehen.
Die macht mir einfach, also die macht mir Kopfschmerzen. Wir kennen Malakai Black als Tommy End noch. Wir haben seinen Werdegang gesehen. Wir haben auch irgendwie gesehen, wie gut es zum Teil, und ich finde, da ist vieles, was überhöht wurde, auch bei NXT funktioniert hat auf jeden Fall. Dann war er im Main Roster und das war alles irgendwie gar nicht mehr relevant, ja, bei der WWE, was da so großartig passiert ist, fand ich zumindest. Es hat alles irgendwie abgeflacht. Er war Teil dieses, ja, der Hochphase von NXT, die hat ihm wahrscheinlich sehr gut geholfen. Und dann ist er jetzt seit Jahren jetzt auch bei AEW. Und auch selbst der Singles-Run, was er da mit Cody hatte, da fand ich weiß nicht, ich habe das auch damals ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum er gegen Cody gewrestelt hat. Das war alles eher so nach dem Motto, ich wollte, dass es gut ist, ich wollte, dass es funktioniert, hat emotional mich aber gar nicht so wirklich gecatcht und ich bin eigentlich House of Black Fan. Ich muss aber fast sagen, dass ich Brody King viel geiler finde und dass Brody King für mich eigentlich der Centerpiece des Ganzen ist, wahrscheinlich, ja, den ich ja, genau, mit Julia Hart wahrscheinlich. Irgendwie die beiden finde ich irgendwie, keine Ahnung, da habe ich viel mehr Connects. Die finde ich beide einfach per se, da freue ich mich auf die. Und aktuell ist das alles so, aber auch ehrlich gesagt seit Jahren so, dass ich nicht das Gefühl habe, oh ja, Malakai Black Match, da wird ja so mal was rausgehauen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass man auch immer wieder hört, ja, er will eigentlich gar nicht zur WWE. Und das sorgt dann für mich vielleicht auch damit dafür, dass ich dann eh denke, ja, dann ist auch eh scheißegal, was hier gemacht wird. Weswegen ich auch immer dafür plädiere, wir hatten es ja ganz kurz im Chat, wenn Leute irgendwo anders hingehen wollen, dann lass sie gehen. Ich glaube, dann fehlen dann auch ein paar Prozent. Dieses Festhalten ist, glaube ich, auch unnötig. Aber das ist ein anderes Thema. Aber irgendwie ist es einfach so, dass ich finde ihn fast den langweiligsten vom ganzen House of Black. Da finde ich eher Buddy Matthews noch spannender. Es ist dramatisch irgendwie bei mir.
Also erstmal bin ich verwirrt, dass du sagst, dass ich das bestimmt anders sehe, weil ich sag das ja seit Jahren. Also ich finde das.
Ich wollte einen Spannungsaufbau hier kreieren. Nee, ich habe also fast gedacht, dass du ins gleiche Horn bläst hier. Ja?
Geht mir absolut ähnlich. Also das Problem, das ist ja, im Ring hat sich da ja nicht viel geändert oder dergleichen. Das ist ja auch alles schön und gut, aber für mich funktioniert dieses super düstere und super ernste Gimmick halt nicht, wenn das nicht irgendwie in Kartregionen stattfindet, in denen das Ganze irgendwie eine Art von Relevanz hat. Und das hat es einfach die ganze Zeit nicht. Die sind irgendwie, die könnten genauso gut irgendwie eher noch mit Corpse Paint auftreten und irgendwie so ein bisschen Gothic-mäßig rumlaufen und dergleichen. Und dann werden sie einfach so ein lustiger Mid-Card-Act und das sind sie eigentlich gerade und das ist eigentlich bei denen allen zu schlecht, aber es ist halt diese, ich finde diese Gimmicks sind halt jedes Mal überambitioniert, das sage ich ja auch jedes Mal. Es ist nie ganz klar, also ich bin mir sicher, dass Tommy End immer tolle Ideen hat, oder Malakai Black tolle Ideen hat im Hintergrund, was dabei rauskommt und dass das einfach teilweise im TV nicht richtig auserzählt wird, so wie er sich das vorstellt. Und dann gibt es aber halt auch nichts rauszuholen, finde ich, aus der ganzen Geschichte. Und dann sind es eben einfach nur drei Dudes, die ein bisschen Gothic aussehen und ja, ein paar coole Matches machen. Und das ist einfach auch so, das reicht halt nicht. Vor allem, weil bei denen allen andauernd mitschwingt mit, da muss doch mal mehr gehen jetzt als das hier. Es kann doch nicht wahr sein, dass sie hier irgendwie bei Wembley jedes Mal in irgendeinem komischen Multi-Man-Match da irgendwie rumturnt und irgendwie gegen die Acclaimed oder was weiß ich da rumdödelt. Das kann es doch nicht sein. Ne? Ihr braucht doch mal eine große, fette Erklärung, wenn ihr hier der böse, große Kult seid. Müsst es doch mal irgendwie beweisen, dass da auch was kommt. Und da kommt halt nichts. Und das ist bei Malakai Black ja immer so, das war ja auch schon bei der WWE so, das Gimmick ist einfach schlagartig scheiße, wenn es in einer Bedeutungslosigkeit versinkt.
Und ich bin mal ganz ehrlich, sorry, ganz kurz, das finde ich total wichtig, was du sagst. Weil am Ende, wenn ich sage, ich würde das rausziehen, würde da Leute rausziehen, würde ich tatsächlich einfach Brody King und Julia Hart rausziehen. Weil das ist einfach so, weil Brody King, ehrlich gesagt, auch für mich der spannendere Wrestler sogar ist. Und wenn ich die Jahre vergleiche, muss ich fast sagen, dass Malakai oder Alistair, wie man, oder Tommy eigentlich gerade in der End-WXW-Schleife gefangen ist. Weil wenn wir ganz lang zurückgucken, wie er in der Mittel-Endzeit bei WXW war, da war er dieser düstere Dude, der einen Tag-Team-Partner hatte, der mal mehr oder mal weniger Bock hatte. Ja? Also mit Dante, da waren sie die Sumerian Death Squad, sie haben auch immer düstere Sachen erzählt und auch, erinnere dich da, und auch da hat nie, also selten wirklich was schlussendlich Sinn ergeben von den Ansätzen. Ne? Da wurden ja auch mal düstere Sequenzen irgendwie erzählt, dass ich gedacht, okay, in welche Storyline geht das dann? Und dann hat sich das irgendwie auch verselbstständigt. Und das ist ein toller Wrestler, eigentlich ein toller Wrestler, hat aber genau auch so eine Phase gehabt, in der wir auch gar nicht wussten, was wollen wir jetzt anstellen. Und im Endeffekt war jeder auch, sag ich mal, ein bisschen relieved, dass er jetzt den Sprung zu NXT macht. Und da war die Anfangspräsentation ja herausragend. Der kam super raus, war total geil, als er da aufgebahrt wurde. Das hat uns ja mega Spaß gemacht, geile Themen gehabt, gute Matches gehabt. Das war wirklich seine beste Phase. Aber auch selbst in der Main-WWE-Zeit war das halt auch langweilig. Und es irgendwie kommt er selber da nicht raus. Und vielleicht wäre es tatsächlich auch einfach mal, vielleicht wäre es Zeit für einen kompletten Gimmickwechsel, wenn er irgendwie noch mal was anderes machen will.
Ja, das ist sehr an den Wrestler gehaftet und dem stimmen dem auch in weiten Teilen zu. Ich gab aber noch eine andere Sache zu bedenken und das ist, also ich finde im Wrestling, wenn du, ich suche ein anderes Wort als Quatsch gerade, aber wenn du so,
ich bin sehr gespannt,
was du sagst. Ja, ich meine, das will's genau nicht benutzen, weil ich das nicht wertend meine. Aber wenn du so fantastische Elemente machst mit der spuckt einen guten Nebel ins Gesicht und danach ist der vergiftet und dann wird der nach und nach böse und böse und dergleichen, das macht was mit dem und so. Ich weiß, das ist super verlockend, das mal im Kleinen zu erzählen, das irgendwo in der Midcard stattfinden zu lassen, um mal zu gucken, ob da was hängen bleibt. Ich bin aber überzeugt davon, du musst diesen Quatsch, wenn du den machen willst, musst du dich drauf committen und musst das auf großer Bühne erzählen. Da, sonst klappt das nicht. Weil sonst wirkt das instant nach Comedy-Scheiße, finde ich, im Wrestling. Wenn du das irgendwo unten in der Lower Card machst, irgendwie, und da spuckt jemandem irgendwie schwarzen Nebel ins Gesicht, danach ist der eine veränderte Person und ist irgendwie vergiftet von innen heraus und sein Herz wird schwarz und düster und dergleichen. Und danach kommt irgendwie Orange Cassidy raus und wrestelt ein Comedy-Match gegen irgendwie ein Blabla. Das klappt nicht. Du musst, wenn du so eine Story machst, dann braucht die emotionales Gewicht und dann musst du die auch in Main Event reinkommitten. Und ich glaube, das hätte auch geklappt. Das wäre gegangen. Es ist nicht so, dass Wrestling-Fans nicht committed sind, so ein Quatsch auch mal mitzumachen und sich auf sowas einzulassen. Und ich hätte sowas einfach viel weiter oben in der Card erzählt. Aber wenn du da irgendwie einfach diesen lustigen Stick draußen machst, hier ist das House of Black, da passiert immer Fantasto Imagination irgendwo in der Undercard. Ja, meine Güte, wo ist das emotionale Gewicht in so einer Story? Was soll mich das noch interessieren? So, du musst dich halt drauf committen. Und das hätte ich ihm auch gewünscht, dass das irgendwo mal passiert und dass man das macht. Dass man einfach irgendwann mal so eine Main-Event-Story macht mit so einem fantastischen Element und einfach mal guckt, ob da was hängen bleibt. Was passiert dann? Was passiert denn? Was ist denn, wenn das House of Black wirklich wie eine riesige Gothic-Mafia da irgendwie die Fäden in der Hand hält und vielleicht so eine Story bekommt, wie sie jetzt die unsäglichen Young Bucks halt zum tausendsten Mal bekommen als die EVPs und dergleichen, wo ich mir denke, das brauche ich wirklich nicht mehr. Dann mach was Cooles Neues und mach irgendwie coole Scheiße mit einer düsteren Machenschaftsgang, die im Hintergrund die Fäden zusammenhält und irgendwie in den Schatten die Promotion kontrolliert oder dergleichen. Sowas hätte man mal machen müssen, um das abschließend bewerten zu können. Aber wenn du halt deinem Worker down sagst dir, komm mit dem geilen, denk dir diesen ganzen geilen Bullshit und die coole Backstory aus und im Endeffekt lässt den das dann irgendwie auf Seite 2 mal am Rande irgendwo erzählen und dann nie wieder, dann kann das halt nicht klappen. Dann musst du dem halt sagen, okay, dann mach dich bitte komplett zum Gothic-Löffel und turnier ein bisschen rum und dann bleibst auch genau bei dem Comedy-Act oder geh woanders hin. Aber es klappt halt nicht. Du musst dich auf so ein Ding musst du dich committen, genauso wie du dich drauf committen musst, wenn jemand sagt, er ist der beste Wrestler der Welt, dann muss der Main Event stehen und gegen die anderen besten Wrestler der Welt antreten und er muss das beweisen. Und wenn er sagt, wir sind das House of Black, wir halten ja eigentlich die Fäden alle in der Hand im Hintergrund. Ja, Leute, dann könnt ihr nicht, also dann habt ihr die Fäden scheiße gehalten, wenn er dann gegen Acclaimed antritt im Opener.
Habt ihr sie sehr locker gehalten, muss man sagen. Ja, ich glaube, sie hatten das teilweise probiert mit der Cody Rhodes Storyline am Anfang. Ja, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, das hat damals mit dem Publikum geklickt?
Und die ersten Wochen hat das schon gut gewirkt. Das Problem ist ja nun aber auch, dass Cody Rhodes jetzt damals nicht mehr der war, wo das Publikum bedingungslos hintergestanden hat. Ja, ne? Also das ist ja der nächste Punkt.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Ja, also irgendwie, ich fand das war gerade eine spannende Zeit, wo wir es probiert haben, ja genauso in die Richtung. Aber dann muss man auch dazu sagen, dann ist es schnell in der Mittelmäßigkeit versunken. Ne? Und dann war es auch schnell so, dass Malakai Black dann in vielen Multiman-Matches stand, ja, und natürlich auch mal schöne Outings hatte, keine Ahnung, gegen Penta im One-on-One war auch auf jeden Fall ganz gut, aber dann plötzlich in der Midcard versunken ist und, sag ich mal, die kreativen Outlets nicht mehr so geboten hat, also ja, finde ich schwierig, ja.
Das Ding ist doch, wenn man jetzt einmal eine Spur weiterdenkt und sagt, okay, ich will das, also ich möchte das jetzt nicht, dass das jetzt gemacht wird, weil dafür fehlt jetzt gerade der Vorbau einfach bei der ganzen Geschichte, aber was ist denn, wenn die Bryan Danielson-Geschichte nicht mit dem BCC stattfindet, sondern mit dem House of Black?
Genau.
Das House of Black sagt, Bryan Danielson, das ist das Opfer, was gebracht werden muss, damit an uns unsere Kraft genießt und wir dann irgendwie, also die unsere Kraft genießen wird und wir dann total durchstarten können. Also wir müssen leider seine Karriere beenden, es tut uns leid, aber du musst sterben für uns. So, da kannst du doch was Geiles draus erzählen. So, und dann halt nicht
nur
diesen Mid-Cut-Quatsch. So, das braucht halt emotionales Gewicht, wenn du sowas machst.
Auf jeden Fall. Das hätte ich total geil gefunden. Das wäre natürlich ein guter Ansatz gewesen, ursprünglich, ne, den du jetzt nicht mehr replizieren kannst, weil jetzt ist da der Käse auch gegessen, sage ich mal. Aber es ist schon spannend, dass. Und ich habe mir da echt, soll ich sagen, Sorgen gemacht, ist der falsche Ausdruck, aber ich habe mir echt schwer getan, Malakai Black zu nennen, weil natürlich, wir kennen seine Werdegang, wir kennen seinen ganzen Weg und ich habe selten einen Wrestler so close verfolgt wie ihn, irgendwie, weil ich dann natürlich auch erst, ganz ehrlich, zu Anfang der WXW-Zeit fand ich den nicht gut, ja, und dann war das halt so ein holländischer Turmspringer so gefühlt, der im Ring ganz ordentliche Sachen gemacht hat, aber der hat sich ja herausragend entwickelt und da bin ich großer Fan geworden und deswegen tut's mir auch so ein bisschen weh, ihn da hier zu nennen, aber irgendwie disconnected das mittlerweile mit mir und wenn ich den sehe, dann ist es auch okay, aber ich fühle nichts mehr dabei und das ist vielleicht was sehr Persönliches. Bin aber gespannt, was ihr sagt. Schreibt's gerne ins Discord, wie ihr das seht. Vielleicht gibt's große Stimmen, die sagen, nein, 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 das siehst du falsch. Ich bin da auf jeden Fall emotional noch drin. Merke aber bei einem größeren Teilpublikum schon zu Ende der WWE-Zeit von ihm, dass da echt einige Leute abgesprungen sind und ja, die haben es auch mittlerweile nicht mehr so ganz auf den Train geschafft.
Ist aber auch, muss man halt auch sagen, einfach von AEW auch weitestgehend scheiße gebuckt, ne? Also ich finde, du könntest halt auch einmal mal, das ist halt sowieso so eine Sache, wo ich auch mal nicht frage, wo mich immer wundere, warum macht er denn da nicht zumindest was? Das hat ja die WWE bei dem Judgment Day auch ganz gut hinbekommen. Wenn dir so ein Stable auseinanderbricht und du merkst, es geht nirgendwo hin, so richtig, wie du das möchtest, und die starten nicht so richtig durch, wie man sich das vielleicht davor auf dem Papier ausgemalt hat, dann erzähl doch einfach genau das als Story. Also warum sägt dann Brody Lee gerade nicht am, Brody King, nicht einfach wie wild am Stuhl von Malakai Black? Wenn er sieht, das House of Black turnt da irgendwo noch in der Undercard rum seit 2 Jahren und es passiert irgendwie nichts. Warum gibt's da nicht internen Struggle? Warum sagt er nicht, ey, du musst jetzt, gewinnst die nächsten 6 Matches oder du bist der Nächste?
Ja. Ne?
Irgendwas, einfach irgendwie eine Story da drin erzählen und wo, so dass man irgendwie auch merkt, für die geht's was, die sind nicht damit zufrieden, da wo sie gerade sind, aber so der Disconnect wird ja immer größer dadurch, dass da einfach nichts passiert. So, und das ist einfach auch dann mau einfach vernachlässigt. Also es gibt bestimmte Gimmicks, die kannst du nicht einfach nur existieren lassen, sondern da musst du was für tun und das ist halt eins davon.
Ja, das glaube ich. Bin mal gespannt, wenn da irgendwie, keine Ahnung, wenn wirklich der Wechsel wieder zur WWE kommen wird, von dem wir ja schon davon ausgehen, dass das der Fall sein wird, will es ja auch mal gucken, ob das dann so großartig viel besser ist. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass natürlich AEW da den Ball irgendwie hat auch fallen lassen. Weiß aber nicht, ob das immer nur an einer Seite zu sehen ist. Ne? Das muss man auch irgendwie drüber nachdenken. Mal gucken, ob es dann großartig besser wird. schade, dass es trotzdem so viele ungenutzte Möglichkeiten gibt, die dann dazu führen, dass wir das alles ein bisschen weniger relevant finden. Wen hast du denn noch auf deiner Liste?
Ich nehme jetzt einfach einen großen, den ich auf der Liste stehen hatte. Ich nehme jetzt Seth Rollins tatsächlich. Das war der allererste, der mir eingefallen ist, als wir die Folge gemacht haben. Ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich nicht der allergrößte Seth Rollins Fan bin. Tatsächlich geht mir das aber bei ihm ganz, ganz gewaltig so. Ohne Frage ein guter Wrestler, ohne Frage auch besser in der WWE angekommen, als ich ihm das jemals zugetraut hätte. Allerdings auf so einem krass safen Niveau aus jeglicher Hinsicht, dass das auch echt anstrengend ist, finde ich. Also Seth Rollins hat echt alle Trümpfe in der Hand, finde ich, bei dem, was er kann. Ich finde, er hat sogar seine Schwachstellen, die er historisch hatte, hat er noch sehr gut ausgebessert und verstärkt. Also am Mikrofon war das ja früher absolut gar nichts bei ihm, noch zu Ring of Honor Zeiten, da ging er einfach nicht. Inzwischen ist er ja auch ein ganz akzeptabler Talker gewesen. Aber was mich bei ihm halt einfach jedes Mal komplett rauswirft, ist die Tatsache, dass er in der Charakterdarstellung einfach der plakativste Langweiler ist, der in der WWE und auch im Wrestling gerade rumläuft. Also das ist irgendwie so, keine Ahnung, früher, wenn man in der Schule, in der Theater-AG war oder so, darstellende Spiele oder dergleichen und dann irgendwie jemand hat eine Rolle an die Hand gedrückt bekommen und wusste, so, hat er einfach gesagt, ja, ich bin übrigens arm, ich bin Bettler. Und weil er nicht gewusst hat, wie er das spielen soll beispielsweise. Und genau dieses Gefühl habe ich bei Seth Rollins die ganze Zeit. Er sagt einfach so, also ganz blöd gesagt, er sagt einfach immer, was er ist. Er muss immer in jeder Sekunde mit jedem Outfit darstellen, mit hier, ich bin übrigens der Verrückte. Und dann redet er danach völlig normalen Kram. Und dann denkst du so, ja, aber warum hast du jetzt diesen riesigen Mantel an? Also das ist, passt super, es passt alles nicht, so.
Ja.
Und ja, das geht, das zieht sich halt durch und durch. Ich finde, das ist alles der, so ein Feigenblatt irgendwie, was der da gimmickmäßig vor sich herträgt. Und ich denke, das stimmt alles nicht, was du da erzählst. Du bist nicht so crazy. Du, selbst deine verrückte Lache klingt scheiße. Und das ist schade, weil ich finde, ich fand, zu Shield-Zeiten hat er sich mehr gefunden gehabt als das jetzt gerade. Das ist einfach so ein Ding mit, ja, die intern bei der WWE haben sie gesagt, du brauchst einen bunten Charakter. Ich habe mir jetzt hier so einen große Federbohrer angelacht und einen großen roten Bademantel. Ist fertig. Aber das ist wirklich, ich finde das traurig fast.
Es ist so spannend, weil bei Seth Rollins habe ich immer das Gefühl, er versucht so lange jemand zu sein, bis er hoffentlich genau dieser jemand ist. Und das ist irgendwie ein bisschen weird. Also genauso, er leitet sich die absurdesten Klamotten, die strangesten Klamotten, die größten Klamotten und denkt dann, okay, ja, dann er ist so flamboyant, extravagant und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt bleibt nichts davon hängen. Es gibt Wrestler, bei denen blieb davon was hängen, die so absurd sich kostümiert haben. Keine Ahnung, da waren ja sehr, sehr viele in der Geschichte des Wrestlings immer wieder unterwegs, bei denen wirklich dann viel hängen geblieben ist. Jetzt, also Macho Man ist natürlich so Top of the Pops, wenn es darum geht. Also der ist ja ganz, ganz oben anzusehen, aber auch darunter gab es ja einige, die wirklich so flamboyant waren und das dann, den hast du es irgendwie charakterlich auch eher abgenommen, aber Seth Rollins nehme ich es nicht ab. Und das ist irgendwie so strange, weil ich finde, was du gesagt hast, bei S.H.I.E.L.D., bei dem S.H.I.E.L.D.-Gimmick, da war das irgendwie cool, dann hat es alles gut gepasst, da war er auch ein ganz cooler Typ, da war er vielleicht auch gar nicht so wirklich die Nummer eins, aber er hat eigentlich das, was er gemacht hat, sehr gut gemacht. Ich fand sogar auch diese Phase, als er diesen großen Stil gemacht hat, wo er seinen Money in the Bank Koffer eingelöst hat und ist dann Champion geworden, das war irgendwie ein sehr cooler Moment, hat mir auch ganz gut gefallen, aber aktuell ist es so, dass er versucht, dieser Larger-than-Life-Character zu sein, aber runtergebrochen funktioniert's nicht. Und bei mir ist es tatsächlich so, ja, irgendwie, manchmal ist es ja offenbar so, dass du einigen WWE-Fans nur ein bisschen was in die Hand geben musst und sie gehen damit und finden alles total geil. Wenn dann immer gesagt wird, oh, guck mal, wie viele Leute die Seth Rollins-Theme mitsingen, ja, das ist richtig. Aber im Match selbst ist es gar nicht mehr so laut. Müssen wir sich vielleicht auch mal Gedanken machen, ob es vielleicht nicht nur der Gesang vor dem Match ist, sondern vielleicht auch im Match Leute investiert sind. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute relativ wenig investiert sind, wenn Seth Rollins innerhalb eines Matches unterwegs ist. Und das ist vielleicht, trägt auch dazu bei, dass man sagt, ist der Charakter wirklich, verknüpft er so viel, verknüpfen Menschen so viel damit? Ich würde das nämlich sagen, dass das nicht der Fall ist. Und ja, dass dann diese Vermarktung der größten WrestleMania aller Zeiten dieses Jahres, ja, das verstehe ich mit Roman und The Rock und ich verstehe es auch mit Cody. Ich finde eigentlich schon, dass halt Seth da deutlich rausgefallen ist, so auch von der Bedeutung. Und auch jetzt, es fällt mir beispielsweise, ich musste eben nachgucken, fällt mir nicht auf, dass Seth Rollins irgendwie alle 3 Monate gefühlt nur noch catcht. Ne? Das ist irgendwie, ist halt back. Und das ist schon so ein Ding.
Ja, nach WrestleMania hat Pause bekommen.
Ja, genau. Hat nach Mania Pause bekommen. Ist jetzt im Juli nochmal unterwegs gewesen. Auch jetzt wieder raus. Alles gut, alles gut. Und das finde ich auch total gut, wenn Wrestler Pause haben. Aber die Frage des Vermissens ist immer relevant. Die ist natürlich sehr subjektiv geprägt. Aber es gibt Wrestler, die ich aktiv vermisse, wo ich mich freue, wenn sie wiederkommen. Und bei Seth Rollins ist es halt eine Gleichmütigkeit, die ich in mir spüre, die traurig ist, weil er schon Anleihen hat und Anknüpfungspunkte, aber da regt sich bei mir auch leider einfach nichts, Jesper.
Ja.
Es ist leider so, wie es ist, aber du sprichst Seth Rollins an und du hast eben schon ein merkwürdiges Positivbeispiel gegeben und da muss ich aber nochmal tiefer rein, ob du das wirklich als Positivbeispiel siehst, weil ich sehe, du hast Judgment Day angesprochen. Ich sehe da ein Beispiel, was leider für mich ganz vorne in Sachen Negativität ist und das ist gar nicht böse gemeint. Erneut, das ist nicht böse gemeint. Ich weiß um seine In-Ring-Fähigkeiten. Ich weiß, dass es ein super versierter Catcher ist, der jetzt schon seit etlichen Jahren noch bei der WWE ist. Aber bei Finn Balor regt sich bei mir überhaupt nichts. Ich sehe, dass es ein grundsätzlich auch sympathischer Typ ist und aber alles wirkt egal. Also selbst, und das war ehrlich gesagt auch schon, das ist so genauso ein Wrestler, bei dem ich immer probiert habe, dass ich ihn geil finde. Das sind immer so Leute, bei denen ich es wirklich so, I'm trying too hard, wo ich es wirklich probiert habe, den irgendwie cool zu finden. Auch bei NXT-Zeiten, als er dann so ein Facepaint gemacht hat und als er dann The Demon war. Ne? Und dann, aber alles, ehrlich gesagt, alles nach dem Entrance fand ich nicht mehr relevant. Also der hat einen super Entrance gehabt, richtig hoch produziert. Ich weiß noch auch so die Anfänge, was er ja dann auch bei beispielsweise in anderen Ligen gemacht hat, bei Progress beispielsweise, als er mal als der Joker verkleidet war, sah alles cool aus. Aber das, wie es davor war, war spannender, als wie es dann im Ring passiert ist. Und es ist kein schlechter Wrestler. Ich will auf jeden Fall sagen, dass das kein schlechter Wrestler ist. Es ist auf jeden Fall ein okayer Wrestler. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, was wir vorhin bei Christopher Daniels hatten, auch da wirkt alles irgendwie krass, perfekt, crisp, aber auch scheiße eintönig.
Ja, da bin ich aber, das finde ich sehr easy erklärbar. Also ich meine, die Finn Balor war wie alt, als er zur NXT gekommen ist? 34, 35, hätte ich gesagt, jetzt aus dem Kopf. Davor schon vermutlich gute 8 Jahre oder sowas bei New Japan, 9 Jahre vermutlich, oder sogar 10, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf.
Ja, ich glaube, es waren so 8, 9 Jahre im Endeffekt.
Ja, bei New Japan rumgeturnt, da auch schon seinen Charakter komplett gefunden, da finde ich übrigens auch komplett alles übererfüllt, was du gerade gesagt hast, vom In-Ring-Work zum Character-Work, Promotion auch getragen über weite Teile, super, super gut und dann kommt er bei NXT an und dann probieren sie aus, ob das Gimmick da klappt und das klappt alles. Es fehlt halt so die Entwicklung dahin, weil da fängt er ja super schnell mit dem ganzen Facepaint und Kram und so auch an. Aber gut, das ist halt das Gimmick, das er gefunden hat. Er hat ja auch nicht mehr ewig viel Zeit. So, dann kommt dann ehrlicherweise ja eine Verletzung nach der anderen. So, und ich finde das dann völlig, völlig folgerichtig, dass er sagt, ey, ich bin hier der, die Leute kennen mich zumindest, darauf kann ich mich zurückbesinnen. Ab und zu male ich mir das Gesicht ein bisschen bunt an und werde ein cooler Live-Act und zeige sonst im Ring die Sachen, die ich halt safe machen kann, ohne dass mir die Schulter oder das Kreuzband oder whatever wieder rausspringt an der Stelle. Und baue eben das, kassiere jetzt eben noch ab. So, ich meine, der ist jetzt 43, er hat 2, 3 schwerere Verletzungen gehabt. Hat einen guten Spot. Ich würde da jetzt auch nicht mehr irgendwas versuchen oder machen. Was soll der noch mehr vom Wrestling wollen, gerade als das, was er da hat, wo er mit Main-Eventern und dergleichen zusammenarbeitet, viel TV-Zeit bekommt. Das ist einfach ein super, super safer Spot für den im Vergleich. Und bevor der sich wieder kaputt macht, finde ich das ehrlich gesagt noch eine der logischen Entwicklungen. Der hat sich eben einfach auf eine sichere Insel da zurückgezogen, ein Stück weit, und kann trotz der schweren Verletzung mit 43 noch so wrestlen, wie er wrestelt. Und das ist immer noch, zumindest für das geneigte Live-Publikum, immer noch annähernd spektakulär. Insofern passt das schon. Ich glaube, das ist einfach jetzt so der Fall, die Ausfahrt, wo man gesagt hätte, wir committen uns jetzt voll und ganz auf den. Ich meine, er ist ja mal Champion gewesen. Die hat man einfach aus den Verletzungsgründen verpasst. Und da gab es dann eben auch schlicht und ergreifend keine zweite Chance mehr danach und kein Vertrauen mehr. Weil da sind ja auch ganz andere Leute dann in der Zwischenzeit nachgerückt. Und die Verletzung war ja auch wirklich relativ heftig. Ja, und das war dann einfach gegessen. Ich bin eher noch überrascht, dass er diesen Platz gefunden hat, den er jetzt hat inzwischen. Mhm. Also der ist ja wirklich ein Mainstay. Und ich glaube, das ist einer, den jeder in der Promotion blind vertraut inzwischen. Von ganz oben bis zum größten Jobber, der irgendwo rumläuft. Jeder weiß, ganz Baylor, kannst du in so ein Stable reinschmeißen, der hält den Laden zusammen in jedem Match. Der kann auch am Mikrofon notfalls mit reingehen. Der kann lustig sein, der kann alles so ein bisschen. Der wird in keiner Rolle mehr der Vorreiter, aber Gott solche Leute liebt, die WWE, und bei ihm ist halt so, ich verstehe, warum er es macht.
Das auch, aber mir geht's ja tatsächlich fast um einen persönlichen Aspekt. Ich verstehe das schon. Also das ist auch völlig in Ordnung, dass er seinen Weg gefunden hat. Aber es löst ja bei mir nichts aus. Das wollte ich einfach nur sagen. So,
ne? Ja, das verstehe ich, aber wie gesagt, in dem konkreten Fall ist es halt einfach so, der kommt dahin und dann holst du dir diese Verletzung. Ja, also da, und als er sich diese Verletzung holte, diese schlimme Schulterverletzung, ja, die ihn ja bitte, auch ja. lange rausgehauen hat. Und zu dem Zeitpunkt ist der irgendwie 36 oder 37 oder 38, ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber auf jeden Fall so komplett am Scheideweg in der Karriere, wo du auch nicht weißt, wie lange hält dieser WWE Signing-Wahn an, wie lange haben die Bock auf Leute wie mich, dreht sich das in 2-3 Jahren wieder komplett, das darf man ja nicht vergessen, das war damals eine neue Entwicklung, dass die Leute wie ihn gesigned haben, ne? Der wird einfach alles gemacht haben, was man ihm gesagt hat.
Ja, ja, klar.
Happy dafür gewesen sein, so.
Ja, und wie gesagt, dafür ist, also ich freue mich ja, dass er so eine gute Karriere hatte, dass er jetzt auch noch ohne größere Verletzungen in den letzten Zeiten ganz gut unterwegs ist. Das ist prominent. Das, also, ne, ich gebe ihm das alles und ich bin froh, dass es Leute wie er, der für mich auch einen echt ordentlichen Eindruck grundsätzlich so macht, das geschafft haben. Es ist nur leider so, es löst halt bei mir einfach gar nichts mehr aus. Und es war tatsächlich jemand, deswegen sage ich es ja, bei dem ich es echt wollte. Ne? Ich wollte, dass ich den cool finde. Und dann hat es absolut nichts ausgelöst, sondern das ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, was Persönliches. Aber auch jetzt, ne, ist auf den Cards und ich denke, ja, naja, ist es halt so. Aber
ich sag mal so, es löst in dir nichts aus. Ich würde sagen, dass er bei Judgment Day auf der Prioritätenliste von der WWE, von den Wrestlern, die bei dir was auslösen sollen, auf Platz 4 steht. Das meine ich wirklich ernst. Das ja, ist wirklich, ist wahrscheinlich, das ist wirklich, in diesem Konstrukt sollen 3 andere Leute bei dir was auslösen. Und Finn Balor ist der Katalysator dafür vielleicht noch für alles, dass die da irgendwie immer jemanden dabei haben, der das Match zusammenhalten kann. Aber es ist wirklich auf Platz 4 von den Leuten, mit denen du, zu denen du irgendwas eine Meinung haben sollst. Du sollst dich mit Rhea Ripley beschäftigen, du sollst dich mit Dom beschäftigen und mit Damon Priest was anfangen. Aber Finn Balor ist halt einfach nur da, weil er der beste Wrestler von allen vermutlich ist und der sicherste. Und ja, das war's.
Ah ja, ist aber, muss man vielleicht auch so sehen. Ich will nicht sagen, dass da irgendjemand was falsch gemacht hat. Es ist halt einfach nur so. Ja. Der letzte Kontext fehlt mir. Wen hast du? Hast du noch einen auf der Liste?
Ja, Seth Rollins war eigentlich schon der größte, den ich hatte. Ich glaube, darum belasse ich es dabei.
Alles klar. Stelle. Ja, nee, ich glaube, dann haben wir doch eigentlich gesagt, ordentliche Auswahl an unterschiedlichen Wrestlern gefunden, bei denen wir leider nicht mehr so den Connects hatten. Ist ja gar kein Drama, ja. Also, liebe Leute, es ist halt einfach so unterschiedliche Attraktionen, unterschiedliche Gefühle zu den einzelnen Wrestlern. Ihr merkt es ja, bei vielen würden wir ganz gern eigentlich noch einen größeren Connects haben oder hatten es früher mal, der im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Wir haben gerade über Black gesprochen. Natürlich hängt es auch damit zusammen, dass AEW da sehr inkonsequent nicht richtig gut gebookt hat. Es hängt aber auch zum anderen Teil bei anderen Wrestlern irgendwie damit zusammen, dass ja manche Sachen auch zu perfekt sind, zu clean sind, wo du das Gefühl hast, okay, da soll auch gar nicht mehr passieren oder da ist einfach, da gibt's zu wenig Reibungspunkte. Reibung macht Wrestling dann tatsächlich auch manchmal aus und das sind einfach so unsere Auswahlmöglichkeiten, die wir jetzt hier zusammengestellt haben. Wir sind sehr gespannt, was ihr schreibt. Schreibt uns mal gerne in Discord, wie es dann bei euch aussieht und dann hören wir uns ganz bald wieder, Jesper, oder?
So machen wir es.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.